So, wie immer. Hört man mich da hinten? Gut? Okay. Und hier vorne? Okay. Ach, gut. Okay. So. Wieder stehe ich hier mit einem sehr, sehr schönen Text aus dem Korintherbrief. Und den Predigttext möchte ich zuerst dann vorlesen. 1. Korinther, Kapitel 10, vom Vers 1 bis Vers 12 lese ich. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösem gierig sind, wie jene gierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen, wie geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken, und sie standen auf zu spielen. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Ein interessanter Text, muss ich gestehen, denn es geht hier in erster Linie um die Generation des Auszuges. Und es gibt unterschiedliche Zugänge zu der jüdischen Geschichte innerhalb des Volkes. Das heißt, die Tradition versucht, die Geschichte zu verstehen, und es gibt Ansätze, die sagen, lass uns das Volk rechtfertigen. Oder es gibt auch Ansätze, die dann sagen, okay, lass uns Tacheles über das Volk reden. Und werden dann Sachen genannt, wie das Volk auch falsch handelte oder falsch vor Gott handelte. Es gibt aber Generationen des Auszuges, und je frühere Schriften, jüdische Schriften wir hineinschauen, desto mehr sehen wir, wie diese Generation in der jüdischen Wahrnehmung als ein Vorbild verstanden wurde, so wie Paulus es hier auch sagt. Wenn es darum ging, irgendwo mal nach einem Vorbild zu suchen, dann war das die Generation des Auszuges. Was für Vorbild sollte dann diese Generation gewesen sein, wie man nicht handeln soll? In der Tradition gibt es Diskussionen, hat überhaupt diese Generation des Auszuges Recht auf die Auferstehung, auf das zukünftige Leben und so weiter und so fort. Die meisten Antworten innerhalb der rabbinischen Schriften sagen nein. Vor allem, wenn wir die früheren Schriften uns anschauen, so sehen wir, wie kritisch, selbstkritisch die jüdische Tradition die Generation des Auszuges wahrgenommen hat. Und deswegen passt im Prinzip das, was Paulus hier sagt, und nicht nur Paulus, die anderen Schriften im Neuen Testament behandeln an der einen oder anderen Stelle die Generation des Auszuges, um zu zeigen, wie es nicht laufen soll. Und Paulus beschreibt die Menschen damals, und wir kommen zurück zu dem Anfang des Textes, aber ich möchte ab dem Vers 7, vielleicht, nee, ab Vers 6, genau, Vers 6 fange ich an. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösen gierig sind, wie jene gierig waren. Diese Worte nach dem Bösen gierig sein oder wie die dann gierig waren oder sie verlangen nach dem Bösen, das ist eine Andeutung auf das 4. Buch Mose, Kapitel 11, Verse 1, dann 4 und dann 34. Vers 1 aus dem 11. Kapitel, 4. Buch Mose. Und es geschah, als das Volk sich in Klagen erging, da war es böse in den Ohren des Herrn. Und als der Herr es hörte, da erglühte sein Zorn und ein Feuer des Herrn brannte unter ihnen und fraß am Rand des Lagers. Vers 1. Das, was das Volk wollte, diese Klagen, das war böse, das war ra, auf Hebräisch, böse für den Herrn. Vers 4. Und das hergelaufene Volk, die mitgegangenen mit dem Volk Israel aus Ägypten, und das hergelaufene Volk, das in ihrer Mitte war, gierte voller Begierde. Und auch die Söhne Israel weinten wieder und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Ja, wir sehen hier dieses Flehen, diese Wunsch. Auf einmal, wer wird uns das Fleisch zu essen geben? Und Vers 34 in demselben Kapitel. Und man gab diesem Ort den Namen Kibroth Hattawa, weil man dort das Volk begrub, das gierig gewesen war. Oder nach Wünschen, Wünsche hatten. Meistens wird das als Begierde übersetzt. So starker Wunsch. An sich sind diese Wünsche berechtigt gewesen, Fleisch zu bekommen. Einerseits. Andererseits die direkte Ansprache oder direkte Reaktion des Volkes, ja, wer wird uns das Fleisch geben? Wir verlangen, wir können nicht mehr. So, das heißt, aus einem einfachen Wunsch kommt ein Verhalten, in dem dann eine Untreue Gott gegenüber gezeigt wird, eine Untreue Gott gegenüber an sich. Das ist in Vers 6. Vers 7. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen, wie geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken und sie standen auf zu spielen. Vers 7 behandelt ein anderes Thema aus derselben Generation des Auszuges, aus derselben Zeit des Auszuges, aber aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 32. Da, wo der goldene Kalb gegossen wird. Und da heißt das im Vers 6, so standen sie am folgenden Tag früh auf, es geht ja, der goldene Kalb ist ja gegossen, opferten Brandopfer und brachten Halsopfer dar. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Dann standen sie auf, um sich zu belustigen. In den rabbinischen Auslegungen ist das, was hier dann um sich zu belustigen, wird meistens dann so als Spielen tatsächlich, wie dann Paulus auch sagt, das wird so verstanden, um zu spielen. Wieder sehen wir eine Handlung des Volkes, Untreue Gott gegenüber. Götzendienst wird getrieben und sie möchten es auch genießen. Sie möchten spielen. Vers 8. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einigen von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Vers 8 behandelt ein weiteres Thema aus dem vierten Buch Mose, Kapitel 25. Kapitel 25 sagt Folgendes. Und Israel blieb in Schittim und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern Moabs. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein und das Volk aß und warf sich nieder vor ihren Göttern. Und Vers 9 aus demselben Kapitel sagt Folgendes. Und die Zahl, weil der Herr hat angefangen, das Volk zu vernichten, und die Zahl der an der Plage Gestorbenen war 24.000. Okay, wo diese 1.000 Menschen jetzt hergegangen sind, das ist eine andere Geschichte, aber hier sehen wir 24.000 Menschen werden durch die Plage sterben nach dem Götzendienst beziehungsweise nach der Hurei, die sie getrieben haben. Vers 9. Lasst uns den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Das vierte Buch Mose, ich muss immer übersetzen, die Namen der Bücher, Kapitel 21, Verse 4 bis 6. Und sie brachten auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer und das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose: Wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Es ist kein Brot und kein Wasser da, und unsere Seele äckelt es vor dieser elenden Nahrung. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, und sie bissen das Volk, und es starb viel Volk aus Israel. Wieder, wir sehen eine richtig berechtigte Frage nach Essen. Berechtigte Frage, das Volk möchte essen. Wie geht aber das Volk mit diesem Verlangen um? Wie wird das dem Herrn dargebracht? Aus einer berechtigten Frage, aus einem berechtigten Anliegen, in der Wüste mal Wasser oder Essen zu bekommen, kommt direkt so ein Murren. Das heißt hier, das Volk wurde ungeduldig oder kurzselig. Das Volk wollte schnell etwas bekommen von dem Allmächtigen. Und weitere Vers, dieser Text beschreibt eigentlich, das könnte auch aus einer rabbinischen Schrift kommen: Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Murren. Wenn die Generation des Auszuges in den rabbinischen Schriften beschrieben wird, dann heißt das die Generation, die die ganze Zeit murrte. Ich glaube, ich habe das schon mal beim Hebräerbrief, als ich hier über Hebräerbrief gepredigt habe, erzählt. Der Midrasch, die rabbinische Auslegung, sagt, das Volk geht durch das Meer. Links steht Wasser und rechts steht Wasser. Die erste Generation des Volkes, so die rabbinischen Quellen, nicht jetzt irgendwie das Neue Testament, das Volk klagt, es ist ja nass unter den Füßen. Links Wasser, rechts Wasser, wir verlassen ja die Sklaverei, wir gehen. Und so wird diese Zeit, diese Generation beschrieben, die Generation des Murrens. Die ganze Zeit wird gemurrt, wird geklagt vor Gott, auch bei dieser Kleinigkeit, geht durch das Meer und klagt über das Wasser. Steht jetzt nicht so in den Heiligen Schriften, aber die Tradition versteht es so, dass diese Generation die ganze Zeit murrte. Die Generation, und hier steht, hier wurde auch vom Verderber umgebracht, dann ist es ja wahrscheinlich der Engel gemeint, der dann auch die Plagen herleitete und so weiter. Wir stellen uns dann die Frage, okay, warum schreibt Paulus das alles? Ja, das gehört irgendwie zu dem Kontext. Möchte er einfach sagen, das ist die Generation, die sind schlecht? Möchte er sich einfach einreihen, um zu sagen, wenn es ein gutes Vorbild gibt, dann ist das die Generation des Auszuges, wie es nicht sein soll? Er sagt im Vers 11, alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild, und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Vorbild ist da. Aber was für Vorbild? Die Frage, die sich hier vielleicht dann stellen kann, oder die Hoffnung, die sich bei den Lesern stellen kann, bei Lesen dieser Verse, ist, ja, Gott sei Dank, wir sind anders. Wir sind durch Jesus errettet worden, Jeschua hat uns neues Leben gegeben, er hat uns erneuert, wir leben in einer anderen Zeit. Und dann möchte ich ja zurück zu den ersten Versen kommen, um mal zu sehen, wie Paulus über die Generation des Auszuges spricht. Weil die Generation des Auszuges, man kann sagen, naja, die haben den Messias nicht gekannt, sie haben die Erneuerung im Geist nicht erlebt. Er sagt Folgendes: Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer durchgegangen sind. Die Generation des Auszuges, es heißt, die kleinste Magd, zumindest in rabbinischen Schriften, die kleinste Magd, die während des Auszuges da war, hat mehr erlebt als die größten Propheten. Logisch. Erleben wir solche Wunder? Erleben wir tatsächlich solche Wunder, die das Volk Israel von klein bis groß erlebt hat? Habe ich nie gehört. Die 10 Plagen, der Auszug, die Aufteilung des Meeres? Eher nicht. Die Generation des Auszuges, das war eine Gruppe der Menschen, die das Wirken Gottes am stärksten oder am meisten oder am nächsten gesehen haben. Gott mischt sich in die Geschichte ein und nicht einfach wie, das ist jetzt, soll nicht jetzt abwertend klingen, wobei so ist der Satzbau in diesem Fall, das ist dann nicht wie bei Jeschua. Da ist ein Einmischen in die Geschichte durch eine Person, durch den Sohn Gottes, der stirbt, aufersteht und verändert die Geschichte. Das ist etwas anderes als beim Auszug. Beim Auszug, die eine große Menschengruppe erlebt das Eingreifen Gottes in ihre persönliche Geschichte und in die ägyptische Geschichte, in die Weltgeschichte. Und erlebt Wunder, von denen wir nur träumen können. Deswegen, da hat eine kleine Magd mehr Erfahrung mit dem Wirken Gottes als der Prophet. Logisch. Deswegen, da sollen wir uns nichts vormachen. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren. Gott führte das Volk. Gott führte das Volk höchstpersönlich mit der Wolke. Die Tradition sagt, das waren 7 Wolken insgesamt. Die 4 um die Seiten, eine oben, eine drunter und eine in der Mitte, die das Volk dann auch ja führte. Ob das 4 oder 7 waren, ist im Prinzip egal. Gott führte das Volk, Gott trennte das Meer. Das hat das Volk erlebt. Und wir, beziehungsweise die Korinther, er schreibt ja nicht direkt an uns, wir sind aber Mitempfänger des Textes, die konnten sagen, ja, wir sind ja getauft. Wir sind hier getauft und die Taufe hat unterschiedliche Bedeutungen, unterschiedliche Aspekte können wir bei der Taufe sehen. Und ein Aspekt, was auch im Alten Testament oder in den Evangelien auch beiläufig erwähnt wird, meistens wird das anders übersetzt als Taufe, Reinheit bringend. Okay? Und Paulus geht gegen die Argumente der Leser vor und sagt, und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden. Ah, die sind nicht anders als die Korinther, die sind nicht anders als die Gläubige. Es geschah da eine Erneuerung, sagt Paulus. Er baut eine verständliche Parallele für die Zuhörer, auf, um zu zeigen, die sind auch getauft. Denkt nicht, dass weil ihr getauft seid, seid ihr anders. Die sind auch getauft. Und alle dieselbe geistliche Speise aßen. In erster Linie ist hier unter der geistlichen Speise selbstverständlich das Leib Christi gemeint, wo die Korinther auch sagen könnten, wir essen die geistliche Speise. Wir sind Teilhaber des Leibes, sagt er, ja. Und alle dieselbe geistliche Speise aßen, weil die Speise von Gott kam. Das Wort Gottes wurde zur Speise für das Volk. Und alle denselben geistlichen Trank tranken. Das könnte auch ja die Korinther-Gemeinde sagen, wir sind anders, wir haben die Erneuerung durch die Taufe, wir haben das Leib, wir haben aber auch ja den Trank, wir haben das Blut. Und hier dann führt Paulus weiter aus und sagt, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Es ist diese Tradition, die Paulus hier auch ja übernimmt. Ein Felsen, ein Wasserfelsen, ein Brunnen begleitete das Volk, wanderte mit dem Volk. Und Paulus sagt, okay. Der Fels war aber der Messias, der Maschiach, der Christus. Oh. Das heißt, das Volk, die Generation des Auszuges, trank aus dem Messias. An sich, das, was hier gezeigt wird, ist etwas Verborgenes. Der Paulus zeigt im Prinzip das, was hinter den Kulissen geschieht. Und hinter den Kulissen heißt es klar und deutlich, der Messias wirkte, der Sohn wirkte auch, bevor er zu sehen war. Und das möchte der Paulus zeigen. Die Generation des Auszuges ist somit getauft, beteiligt an der Speise und mitten in dieser Generation im Volk war der Messias, begleitete sie und gab dem Volk auch das Wasser. Und dann weiter sagt er, An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Wow. Vergleich, die sind auf einem Level gewesen, geistlich gesehen, was eigentlich für uns heute und für die, sehr wahrscheinlich für die Generation der Korinther nicht erreichbar ist, weil sie haben das Wirken Gottes gesehen. Und wenn die Korinther-Gemeinde gedacht hat, dass diese Generation irgendwo mal drunter ist, geistlich, weil sie ja nicht an Christus glauben, dann zeigt Paulus, nein, Erneuerung ist da. Die Quelle des Lebens aus dem, kommt von Gott, Speise, Trank. Und der Messias begleitete sie und gibt ihnen Wasser. Er geht mit, er wandert mit ihnen. Das hat denen nicht geholfen. Das hat denen nicht geholfen. Viele fielen in der Wüste und kamen nicht ins gelobte Land. Und Paulus sagt im Prinzip, und dann führt er weiter die ganzen Sünden des Volkes, der Generation des Auszuges, um zu zeigen, trotzdem, obwohl sie das erlebt haben und auf diesem geistlichen Niveau waren und solche Veränderungen erlebt haben und der Messias begleitete sie in der Mitte geistlich gesprochen, das hat denen nicht geholfen. Sie fielen trotzdem und er führt auf, was da alles geschah. Und deswegen Verse 6 und 11, diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach dem bösen Gericht sind, wie jene Gericht waren. Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Vers 12, ich greife etwas vor, darüber wird nächste Woche gepredigt, aber dieser Vers gibt im Prinzip Erklärung den anderen, den vorhergehenden Versen. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Im Prinzip, was Paulus hier vermitteln möchte, zuerst für die Korinther-Gemeinde ist, ja, denkt nicht, dass ihr besser seid. Das ist so simpel. Für uns, wir sind ja Mitleser des Wortes. Wir sind Mithörer des Wortes. Das Wort ist da, um unser Leben auch zu verändern. Selbstverständlich können wir sagen, für uns gilt auch. Denkt nicht, dass wir besser sind als die Generation des Auszuges. Sind wir besser?
Nein.
Aber ich möchte mal hinzufügen, für uns, wir sind moderne Leser. Wir leben in einer anderen Welt, in einer anderen Realität als die Korinther-Gemeinde. Ich möchte hinzufügen, wir trennen die Welt in uns, wir sind gläubig und die Welt ist da draußen. Wir sind selbstverständlich besser, ist ja klar, ja, logisch, sonst wären wir nicht gläubig. Und das ist derselbe Punkt. Das ist der gleiche Gedanke, den wir auf unsere Realität auch übertragen können. Zusätzlich zu dieser Parallele, wir und das Volk Israel, sind wir besser? Sieh zu, dass wir nicht fallen. Können wir übertragen unsere Beziehung mit der Welt? Sind wir besser? Nein. Wer denkt, dass er besser ist, weil er Geistliches erfahren hat, liegt komplett falsch. Das ist die Gefahr, die wir auch heute laufen können. Wenn, sobald wir denken, dass wir besser sind, weil wir Geistliches erfahren haben, können wir das Ende wie das Volk haben in der Zeit des Auszuges. Die haben mehr erfahren, definitiv mehr. Solche Wunder haben wir nicht erlebt. Wir beten vorsichtig. Ja, wie beten wir für die Genesung? Ja, Herr, wenn es dein Wille ist, dann möge der und jene Heilung erleben. Mögen diese Kranken Heilung erleben. Aber selbstverständlich, wenn es dein Wille ist. So, wir geben so diese Entschuldigung mit, ja, wird sehr wahrscheinlich nicht passieren, aber vielleicht war das nicht der Wille Gottes. So, im Gebeten bringen wir das schon, weil wir diese Wunder wie beim Auszug nicht erleben. Weil wir diese eingreifende Macht Gottes wie zur damaligen Zeit nicht erleben. In diesem Ausmaß. Deswegen für uns bleibt das, was für die Korinthergemeinde bleibt, die Bescheidenheit. Sind wir besser als die anderen, als die Nichtgläubigen, als diejenigen, die Yeshua nicht kennen? Die Frage können wir uns immer wieder stellen. Handeln wir immer ethischer als die Menschen, die Gott nicht kennen? Handeln wir moralischer als diejenigen, die Gott nicht kennen? Selbstverständlich, das Heil haben wir. Wir sind besser, wir haben das Heil. Ja, klar. Aha. Ich möchte mit meinem Lieblingsspruch, den ich bei uns in der Gemeinde, aber auch hier schon mehrmals erwähnt habe, wenn der Glaube das Leben nicht verändert, wofür der Glaube? Wenn das, was wir erlebt haben, unser Leben nicht verändert, wofür eigentlich dieses Erlebte oder dieses mit Gott Erlebte? Möge unser Leben täglich eine Veränderung erleben und mögen wir mit der Bescheidenheit des Herrn uns identifizieren. So wie er sich erniedrigt hat, so gehört es auch für uns. Möge sein Name gepriesen werden. Amen. Ich schließe mit einem Gebet ab. Himmlischer Vater, ich danke dir, Herr, dass du der Schöpfer bist. Ich danke dir, Herr, dass du der Schöpfer und der Gründer des Volkes Israels bist. Ich danke dir, Herr, dass du auch der Gründer der Gemeinde bist. Ich danke dir, Herr, dass du in deine Macht, in deine Fülle uns viel gegeben hast. Ich danke dir, Herr, dass wir auch viel erleben dürfen. Ich danke dir, Herr, dass wir in der Generation des Auszuges Vorbilder für uns haben. Ich danke dir, Herr, dass wir diese Herausforderungen wie diese Generation nicht haben. Ich bin dir, Herr, dankbar, dass du uns stärkst, uns Kraft gibst zu überstehen, was auf unserem Weg auf uns zukommt. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns segnest, dass du uns begleitest. Ich möchte dich bitten, dass dein Sohn in unserem Leben, sein Wirken in unserem Leben gepriesen werden. Ich danke dir, Herr, dass wir in ihm ein wunderbares Beispiel und ein Vorbild haben, was Bescheidenheit und Erniedrigung, Selbsterniedrigung angeht. Möge er trotz dieser Bescheidenheit und trotz dieser Selbsterniedrigung gepriesen werden in unserem Leben und in dieser Welt. Sei du der Änderer durch den Heiligen Geist in unserem Leben immer da. Im Namen Jeschuas. Amen.